Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 548 des Computer Club 2 Audiocast. Auch heute wieder gibt es ein Bündel von Informationen. Die meisten davon sind nicht so besonders glücklich, aber man muss einfach mal gucken, was unsere Regierungen in der Büchse der Pandora für das Volk bereithalten, also Werkzeuge zum Überwachen angesichts der neuen Gesetzgebung, die wir seit vergangener Woche haben für unsere Geheimdienste. Aber da will ich noch gar nicht darauf eingehen, das ist noch zu früh. Und es gibt noch ein paar andere Themen, aber was soll ich großartig vorher erzählen? Hören Sie einfach zu. Ich begrüße alle Herren, die zuhören, und alle Damen. Ja, und dann denke ich, da es nichts großartig Neues gibt, fange ich einfach mal an. Die ESA hat mitgeteilt, dass die Sonde Schiaparelli tatsächlich abgestürzt ist. Abgestürzt, naja, zumindest zum Teil ist die Landung geglückt. Abgestürzt heißt also in dem Fall, man hat erstmal gesehen, dass von dem geplanten Landegebiet, von dem Zentrum, von der Mitte des geplanten Landegebietes etwa 5 Kilometer westlich, wobei ich gar nicht weiß, wo westlich auf dem Mars ist, die eine Staubwolke aufgenommen wurde von einer Marssonde, die um den Mars kreist. Die soll etwa 15 Meter breit und 40 Meter lang sein. Ja, und so eine Staubwolke entsteht eigentlich nicht einfach nur mal so, sondern da ist also wohl der Punkt des Absturzes. Was da geschehen ist, naja, das weiß man immer noch nicht so hundertprozentig, aber so ziemlich. Also erstmal ist der Flug sehr gut gelungen, auch das Abtrennmanöver ist sehr gut gelungen und dann auch der Eintritt in die Marsatmosphäre. So, und jetzt hat diese Landestation, dieser Schiaparelli, ein Hitzeschild, ähnlich wie die Raumfähren, die aus dem Orbit in der Erde zurückgekehrt sind. Und das hat auch funktioniert. Also die Atmosphäre auf dem Mars hat tatsächlich so gebremst wie geplant und es ist auch nichts weiter Schlimmes passiert. Hitzeschild hat gehalten. Die Fallschirme haben auch regelgemäß geöffnet und auch der Hitzeschild wurde abgeworfen. Dann ist allerdings irgendetwas schiefgegangen, denn die Fallschirme wurden vorzeitig abgetrennt. Und man kann es nicht so ganz genau sagen, 2 bis 4 Kilometer über der Marsoberfläche bereits. Das sollte eigentlich so nicht sein. Dazu kam aber, dass auch die Triebwerke, die kurz über der Marsoberfläche die Fähre abbremsen sollten, viel zu kurz gebrannt haben. Und die hohe Geschwindigkeit, die durch den zu frühen Abwurf der Fallschirme noch vorhanden war, konnte durch dieses kurze Zuschalten der Triebwerke nicht gebremst werden. So, jetzt ist klar, jetzt sucht man natürlich nach der Ursache, warum die Fallschirme zu früh abgeworfen und die Triebwerke zu kurz gelaufen sind. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Die Daten sind auf jeden Fall alle angekommen, bis eben kurz vor dem Aufschlag. Natürlich nicht direkt, sondern wurden über einen Orbiter zur Erde weitergeleitet. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass es misslungen ist, aber man hat nun die Möglichkeit zu analysieren, warum es misslungen ist, die Sache zu verbessern und beim nächsten Mal, wenn dann der Rover mitgeliefert werden soll, hofft man, dass es dann besser geht, dass dann die Erfahrungen, die jetzt gemacht worden sind, dazu dienen, dass man dann eine ordentliche und saubere Landung hinlegt. Es ist also ein Test, so war es ja auch angelegt. Dieser Test an sich, auch wenn die Landung misslungen ist, ist dennoch gelungen. Es ist eine großartige Leistung, das muss man schon sagen, was da passiert ist, was sich da die Ingenieure ausgedacht haben. Vielleicht hat es der eine oder andere vergangene Woche mitbekommen, es war einiges los im Internet. Und zwar, es wurden Angriffe, massive Angriffe auf verschiedene Unternehmen, auf verschiedene Teilnehmer im Internet gefahren. Dazu gehörten Twitter, Amazon, Netflix, Airbnb und so weiter, die zum Teil vollständig blockiert worden. Und diese DDoS-Angriffe, mit denen quasi die Server dieser Unternehmen überlastet wurden, dass sie mit der Arbeit nicht mehr nachkamen und deswegen der Zugang so schwierig war, die sind irgendwann wieder abgeklungen. Also vergangene Woche Freitagmittag nach unserer Zeit, etwa 13 Uhr, ist es wohl losgegangen. Und man spricht davon, dass es ein ausgeklügelter und hochverteilter Angriff war. Ja, ausgeklügelt heißt, wir wissen nicht was, die haben das gut gemacht. Und hochverteilt, naja, das ist so eine Geschichte. Es soll von vielen Millionen IP-Adressen dieser Angriff geführt worden sein. Jetzt muss man sich überlegen, wie kann denn eigentlich so etwas passieren? Eigentlich nur durch Botnetze. Und da ist man sich auch mittlerweile relativ sicher, dass es so war. Diese Botnetze, na, die sind durch Angriffe auf Rechner aus dem Internet, auf viele private Rechner, aber auch auf Internet of Things Geräte, also diese IoT-Dinger. Damit meine ich zum Beispiel Webcams, damit meine ich Kühlschränke, damit meine ich alles Mögliche, was als Maschine im Internet hängt. Da sind Millionen gehackt worden und so umprogrammiert worden, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt dann einen Angriff, das heißt also einfach nur eine Internetadresse im Web aufrufen. So, und wenn das jetzt Millionen gleichzeitig machen, klar, das schaffen dann die Netze nicht mehr, die Knoten nicht mehr, die Server, die Rechner, die diese Angriffe, diese Anfragen entgegennehmen nicht mehr. Und das ist nun die typische Aufgabe eines Botnets. So, und diese Malware, die muss wohl schon vor Monaten sukzessive auf viele, viele Geräte auf dieser Welt, Millionen Geräte, eingeschleust worden sein. Und es sind auch schon die ersten Analyseversuche da. Also an der Ostküste der USA war wohl das Zentrum, was am Freitagmittag als erstes attackiert wurde. Und der Angriff war dann nach 5 Stunden sowas vorbei. Und dann wurde der Angriff auf Standorte in der ganzen Welt nochmal gestartet. Aber es waren schon einige Analysen da. Was ganz erstaunlich war, viele IP-Kameras waren dabei, die diesen Angriff gefahren haben. Natürlich ohne, dass die Betreiber, Benutzer, Eigentümer dieser Kameras das überhaupt wussten. Da drunter sind also Kameras von Mobitix, Shenzhen, Anran, Security, Hisilicon, Dahua und so weiter. Also noch mehr, die Liste ist ziemlich lang. Aber auch Toshiba zum Beispiel als sehr bekannter Spieler auf dem Markt ist ebenfalls mit einer Kamera vertreten. Router auch von Realtek oder ZTE und Drucker von Xerox, also irgendwelche Drucker, die irgendwo stehen, in Privathäusern oder in Firmen, die wurden von außen angegriffen und in ein Botnetz reingehangen, also mit Software versehen, dass sie von außen gesteuert werden konnten und haben dann lustig mitgemacht. Es ist schon erstaunlich. Viele dieser IoT-Geräte, die sind über das Mirai-Netz gekommen. Das ist Netzwerk, welches den Quellcode, seinen eigenen Quellcode vor einiger Zeit veröffentlicht hat und deswegen auch sehr in der Kritik stand, weil sich die Botnetzbetreiber und Entwickler dann da einlesen konnten und dann auch Strategien entwickeln konnten, wie man einen solchen Angriff eben programmieren könne. Es ist schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass Geräte dafür entwickelt werden, dass sie ins Internet gehen und irgendwohin irgendwelche Daten schicken, leider auch ohne das Wissen oder die Zustimmung der Benutzer und Betreiber, und dass die aber so ungeschützt im Internet sind, dass sie umprogrammiert werden können und dann solche Angriffe mitstarten. Zig Millionen. Jetzt überlege ich mir, was ich auf der Funkausstellung gesehen habe, diese vielen Waschmaschinen, Kühlschränke, Kaffeemaschinen und so weiter, das werden ja in den nächsten Jahren nicht Millionen, sondern Milliarden sein, die auf der Welt herumstehen, wenn die alle so ungeschützt sind, wie man diesen Quark noch in den Griff bekommt. Es gibt eigentlich nur eins, so einen Blödsinn, einen Kühlschrank ins Internet zu lassen oder eine Kaffeemaschine, das einfach abschalten. Ach ja, Fernsehgeräte waren übrigens auch dabei. Die haben also ebenfalls diese Angriffe mitgemacht. Naja, die konnten ja nicht anders, sind ja dumm. Ja, das neue Gesetz, welches unseren Geheimdiensten erlaubt, erstmal den Auslandsgeheimdienst, ausländische Bürger auszuspionieren, zwar offiziell keine ausländischen Regierungen, unsere Freunde also nicht, aber wer das überwachen will, die Struktur, die dafür geschaffen werden soll für diese Überwachung, erscheint mir sehr zweifel- und lückenhaft. Allerdings dürfen auch diese Ausländer in Deutschland überwacht werden. Und wenn man in Deutschland überwachen darf als Auslandsgeheimdienst, wie will man denn von vornherein ausschließen, dass hier keine deutschen Staatsbürger betroffen sind? Gut, wiederum Terrorismus und ähnliche Sachen. Okay, da ist zwar der Auslandsgeheimdienst im Inneren nicht dafür zuständig. Es ist ein unheimliches Durcheinander. Man hat hier, na, sagen wir mal, so eine Art Freibrief, Freikarten für unseren Auslandsgeheimdienst ausgestellt. Was er damit macht, das weiß er wahrscheinlich nur selbst. Und inwieweit die Überwachung der Überwachenden funktioniert, ist eine andere Frage. So, weil wir gerade mal bei der Überwachung sind, ich habe mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen, was so im Laufe des letzten Jahres oder diesen Jahres da so alles gekommen ist. Unsere Bundesregierung ist ja nun ziemlich happy gewesen, dass die EU-Datenbank Eurodac doch so viele Fortschritte macht. Eurodac, da werden Fingerabdrücke von Flüchtlingen gespeichert. Jetzt soll dazu aber auch noch ein Foto kommen. Und unsere Bundesregierung begrüßt das sehr, sehr euphorisch. Denn diese Bibliothek, die dort aufgebaut wird, die vorerst mal nur für Flüchtlinge gedacht ist, ja, wenn das ja funktioniert, wir wissen ja alle, wie das geht, dann kommen eben andere Sachen. Da wird eben einfach mal ein Gesetz gemacht, dass jeder, der mit dem Gesetz schon mal in Konflikt gekommen ist, dann anschließend auch gespeichert werden darf. Vielleicht nicht in der gleichen, sondern in einer anderen Datei oder sonst wo. Aber okay, diese Eurodac, das ist eine Datenbank in Luxemburg und diese Daten, die dort gespeichert werden, das sollen eigentlich nur Nicht-EU-Bürger sein, die dort ihre Abdrücke als Kopie hinterlegen müssen oder man hinterlegt sie einfach. Genauso wie alle, die illegal in der EU aufgegriffen werden. Und das soll ein Bestandteil des Dublin-Systems sein und verhindern, dass Asylbewerber in mehreren EU-Staaten Asyl beantragen können und Leistungen beziehen dürfen. Die Strafverfolger dürfen aber bereits seit 2013 auf diese Daten zugreifen, bevor die Flüchtlingswelle anfing. Also das ist schon älter, diese Zahl. Und sollen damit dann schwere Straftaten und Terrorismus verhindern können, indem sie vorher erkennen, wer wo was macht oder wer verdächtig ist oder sowas. Diese Datenbank stockt aber ein bisschen, weil viele Mitgliedstaaten überfordert sind, die Fingerabdrücke abzunehmen von den Flüchtlingen und Asylbewerbern und die Bilder und das dann alles in diese Zentrale nach Luxemburg zu schicken. Es hapert also an allen Ecken und Enden. Es gibt da einen Entwurf, der wird seit einem Jahr fast diskutiert, zur Neufassung dieser Eurodac-Verordnung. Und die EU-Kommission, die will jetzt den Umgang mit dieser Datenbank festschreiben, aber auch die Nutzungsrechte der Mitgliedstaaten erweitern. So, es sollen also auch neben diesen nationalen Strafverfolgungsbehörden, die darauf Zugriff haben, auf Frontex zum Beispiel darauf zugreifen können und Europol, die Nachfolgerorganisation. Das heißt, der Kreis derer, die Zugriff auf diese Daten haben, wird deutlich erweitert und kann nicht mehr kontrolliert werden, ob wirklich ein berechtigtes Interesse daran besteht, auf irgendwelche Daten zuzugreifen. Fingerabdrücke sollen allerdings erst von einreisenden Flüchtlingen, Asylbewerbern, Illegalen und so weiter ab einem Alter von 14 Jahren genommen werden. So war es aber erst. Und jetzt, nach dieser Neuordnung, soll man schon von 6-Jährigen diese Daten speichern, dauerhaft speichern können. Wenn sie auf der Flucht sind, damit man die Kinder wieder zu ihren Eltern bringen kann. Das ist doch mal eine gute Sache. Hier hat man wirklich ein tolles Feigenblatt gefunden, mit dem man der Öffentlichkeit Sand in die Augen streuen kann. 5 Jahre sollen diese Daten gespeichert werden. Bisher waren es nur 18 Monate, aber okay. Und diese Daten sollen auch mit Drittstaaten, also zum Beispiel in den Herkunftsländern der Flüchtlinge, geteilt werden. Damit man, wenn man sie abschieben will, dann sagen kann, hier, ich habe den und den und so weiter und so weiter. Also ein Meisterwerk der Überwachung, wobei man hier versucht, auf den Schultern von Flüchtlingen Erfahrungen zu sammeln, um dann ein sehr scharfes Werkzeug zu haben, welches man auf andere Bevölkerungsgruppen, sage ich es mal vorsichtig, ausweiten könnte. Das Bundeskriminalamt setzt ja so etwas schon seit Jahren ein und es sind wohl zurzeit bei Interpol auch 4.900.000 Fotos gespeichert von etwa 3.350.000 Menschen. Vielleicht haben einige 2 Köpfe, ich weiß es nicht, oder in Stereo. Es ist seit 2008, nämlich dort ein 2D-Gesichtserkennungssystem, im Wirkbetrieb. Und zwischen 2011 und 2014 ist die Zugriffszahl der BKA-Leute zu Recherchen auf diesen Bildbestand gestiegen. Also, sie wird genutzt, die Migranten werden hier verwendet, um Tests zu machen für ein Werkzeug, welches geschärft werden soll und die Eurodac als europäische Organisation oder Institution, die wird hier ja als überstaatliche Organisation eingesetzt, um es wahrscheinlich den Bürgern schwerer zu machen, in irgendeiner Art dagegen vorzugehen. Denn gegen die EU ist es noch schwerer als gegen die eigene Regierung und da Druck zu machen, dass man solche Dinge möglichst sein lässt. Dazu passt vielleicht auch noch etwas anderes. Schon vor einiger Zeit haben Forscher aus Saarbrücken ein System veröffentlicht, das nennt sich Faceless Recognition System. Wenn man also zum Beispiel ein unscharfes Gesicht hat oder irgendwie das verunstaltet hat, damit man nicht wiedererkannt werden kann auf irgendwelchen Bildern oder Überwachungsbildern, wenn die Gesichter also unkenntlich sind. So, und wenn man einige deutliche Fotos hat, dann kann man erkennen, wer das ist, ohne sein Gesicht erkennen zu können. Diese Algorithmen, die diese Saarbrücker da erschaffen haben, die arbeiten mit einem neuronalen Netzwerk. Und das vergleicht Fotos von Personen. Das System trainiert sich also quasi selbst, indem es Fotos vorgesetzt bekommt, mit erkennbaren und mit verwischten Gesichtern. Und die Forscher selbst aus Saarbrücken sagen, es funktioniert also sehr gut. Der Algorithmus vergleicht Gesichter und Körper einer Person. Und die Daten, die daraus extrahiert werden, kann das System dann wiedererkennen, auch wenn das Gesicht eben nicht erkannt wird. Mit einem großen Hut, mit einem Schatten auf dem Gesicht, mit Brillen oder was weiß ich was. Es braucht nur 1 bis 2 Bilder mit gut erkennbarem Gesicht, aber dann natürlich Ganzkörperbilder, im gleichen Kontext. Und die Trefferquote liegt momentan schon bei über 70%. Wenn man schon 10 gute Bilder eingibt, dann steigt sie auf fast 92%. Wenn man allerdings Bilder aus verschiedenen Umgebungen von der gleichen Person hat, dann wird es schon schwieriger für das System, also so große Veranstaltungen, so etwas, oder Versammlungen oder irgendwelche Märsche oder Proteste oder Demonstrationen. Und wenn da die Kleidung und das Licht anders ist, dann sinkt die Quote auf unter 50%. Aber 50% heißt, jeder Zweite wird erkannt, auch wenn er sich maskiert hat, theoretisch. Wenn die Gesichter aber jetzt nicht verwischt sind, sondern wenn man sie mit einem schwarzen Quadrat verdeckt hätte, man kann sich ja sowas vor das Gesicht halten oder so, aber es geht ja hier um den Test, dann fällt es nochmal sehr stark runter auf etwa 15%. Also ein unerkennbares oder ein nicht sichtbares Gesicht macht es schwer, aber 15% ist dennoch irgendwie eine beängstigende Zahl, denn wenn ich mir überlege, wenn ich kopflos herumlaufe und ich werde zu 15% noch erkannt, das ist ja schon eine Sache. Da kann man ja nachhaken, da kann man ja gucken, wo war der, wann war der, wo kann der da gewesen sein und so weiter und so weiter. Also es wird auf jeden Fall erstmal der Kreis derer, die verdächtig sind, irgendwo mit dabei gewesen zu sein, schon mal deutlich eingeschränkt. Nämlich um 85%. Die fallen schon mal weg. Also, der Stand der Technik reicht noch nicht, sagen die Forscher, denn man will noch bessere Algorithmen haben, man will noch bessere, schnellere Computer haben und glaubt, dass man dann eines Tages unabhängig von irgendwelchen Fratzen, die jemand sieht, Posen oder Perspektiven, unabhängig von der Belichtung, von der Tageszeit oder von der Kleidung, dennoch jeden erkennen kann. Es ist ein Traum, aber ein böser Traum. Wen wundert es da, wenn es Firmen gibt, die versuchen, etwas dagegen zu tun? Gut, die Sache mit der Gesichtserkennung ist noch nicht so weit. Wir wissen, dass man dennoch jemanden erkennen kann. Aber es gibt ja eine Firma, die bringt einen Privacy-Visor, also eine Brille, auf dem Markt, oder sie hat sie schon länger auf dem Markt, die diese Gesichtserkennungsalgorithmen aushebeln soll. Wer einen solchen Privacy-Visor trägt, der soll damit sicher sein, dass er nicht einfach erkannt werden kann. Die erste Ausgabe dieser Brille hat LED-Beleuchtung verwendet. Und jetzt kommt die nächste, die arbeitet vollkommen passiv, die hat Gläser drin. Ich habe die Bilder gesehen, das sieht fürchterlich aus, als wäre die 25.000 Mal gebrochen oder gesplittert oder gerissen oder sowas. Und damit soll man unglaublicherweise unerkennbar werden mit einer Erfolgsquote von fast 90%. Diese Firma, diese Echizen, hat also erklärt, die Störung der Gesichtserkennung soll noch ausreichen, damit auch die neuesten Algorithmen eine Person nur durch die Brille nicht mehr auswerten können, nicht mehr aus den Datenbanken oder mit den Datenbanken vergleichen können. Doch vergleichen schon, aber eben keine Gleichheit feststellen können. Der Preis dafür soll bei 220 Euro liegen. Nur eine Sache habe ich so aus verschiedenen Links gelesen. Diese Brille, die sieht merkwürdig aus und soll wohl auch etwas nutzen, aber selbst ist das Sehen dadurch nicht mehr so richtig gut. Man sieht also wirklich dadurch wie durch eine kaputte, gebrochene Brille. Ob das Spaß macht? Weil wir gerade dabei sind. Der BND möchte gern 300 Millionen Euro für ein Projekt haben mit dem Titel Schutz vor Identitätsaufklärung durch Bildmanipulation bzw. Verfremdung. Schutz vor Identitätsaufklärung, was ist denn damit gemeint? Hat nicht Schäuble damals 2007 groß getönt, dass diese neuen Ausweise, die wir haben, wo auch das Bild als Daten noch auf dem Chip im Ausweis gespeichert ist, dass die jetzt fälschungssicher sind? Und jetzt will der BND da irgendwas dagegen tun? Naja, das Problem ist, die Biometrie und die neuen Methoden, die macht es natürlich nicht nur den Fälschern schwer und nicht nur die Leute, die mit einem solchen gefälschten Ausweis durch die Gegend reisen, können schneller oder einfacher erkannt werden. Auch Spione und Agenten, also unsere eigenen, die mit falschen Namen und Daten unterwegs sind, die haben mittlerweile echte Probleme, wenn andere Staaten dieses, was wir in Deutschland vorgemacht haben, jetzt nachmachen. Denn die Einführung der Biometrie bei Grenzkontrollen macht ihnen Schwierigkeiten. Ihre Zweitidentitäten werden plötzlich erkennbar gemacht, denn auch die haben ja Datenbanken und vergleichen schnell. Und diese Biometriedaten, die so gut geworden sind, dass sie schwer zu fälschen sind, die lassen nun nicht mehr so einfach zu, dass irgendein Spion mit irgendeinem gefälschten Passbild über die Grenze eines Staates gehen kann, den er ausspionieren will. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass im Internet unglaublich viele Daten für alle verfügbar sind. Der BND sagt zum Beispiel, man müsste falsche Lebensläufe von Agenten heute auch im Internet fälschen. Und da meint er damit also auch soziale Netzwerke oder die Internetauftritte von Firmen und die darauf veröffentlichten Fotos, die dann auch mit dem Namen und so weiter unterlegt sind. Und wenn so etwas alles abgegriffen wird und man guckt nach, aha, da kommt der Peter Müller, wo könnte der gearbeitet haben, was steht denn da, wo ist der geboren, und man sucht dann danach im Internet. Normalerweise ist das ja schon alles indiziert und in Datenbanken verfügbar. Dann findet man natürlich ganz schnell, dass er bei der Firma XY gearbeitet hat, findet ein Bild und plötzlich passt dieses Bild, trotz dass alle anderen Daten stimmen, nicht mehr zu dem, der über die Grenze will. Also man macht etwas Sicheres und will jetzt aber Geld haben, damit unsere Geheimdienste ein automatisches System entwickeln, welches die Bilder der eigenen Agenten so verändern, dass sie nicht mehr durch Software enttarnt werden können. So, noch 2015 wurde eine Machbarkeitsstudie gestartet und dafür hat man 100.000 Euro ausgegeben. Erst führt der Staat sichere Systeme ein und anschließend will der Staat, denn die gehören ja nun mal dazu, Geld haben, um diese sicheren Systeme zu umgehen. Also Ironie pur. Ein Staat bekämpft seine eigenen Methoden. Ach ja, es gibt ja auch noch was Schönes zur Gesichtserkennung. Da sind Wissenschaftler, Ornithologen des Cornell Lab of Ornithology in Kalifornien, die haben eine Webanwendung entwickelt und haben eine Datenbank und ein neuronales Netz dahinter laufen. Die können hunderte von Vogelarten unterscheiden per Software. Das heißt, als Benutzer lade ich ein Foto zu denen hoch und lasse die Tierart bestimmen und bekomme als Antwort zurück, wie es aussieht. Ich muss nur auf dem Foto das Tier, den Kopf des Tieres markieren, mit dem Kasten oder so. Und das geht ganz gut. Das klappt also wirklich schön. Im Moment sind die 400 häufigsten Vogelarten Nordamerikas und Kanadas erkennbar mit diesem System. Es heißt Merlin Bird Photo ID. Und es ist in einer offenen Beta-Phase, also man kann darauf zugreifen, kann selbst mitmachen, kann es auch als App laden und dann auf dem eigenen Mobiltelefon mit rausnehmen. Also man geht durch den Wald, sieht einen Vogel und sagt, du bleib einen Moment stehen, mache ich Foto und lädt das dann hoch und dann kriegt man anschließend gesagt, was es denn für einer ist. Wenn Sie sich das mal ansehen wollen, auf merlin.allaboutbirds.org, also Merlin wie der Zauberer, Punkt, und dann allaboutbirds.org. Da finden Sie die Homepage und wenn Sie hinter dem Org noch einen Schrägstrich und dann Foto mit PH geschrieben, Foto-ID dahinter schreiben, dann kommen Sie gleich auf die Seite, wo sie die Sachen hochladen können und die Datenbank der Forscher füttern können, denn die wollen natürlich noch mehr Vögel kennenlernen, damit man wirklich weltweit alle Tiere, naja, alle wird man nicht schaffen, aber möglichst viele Vögel automatisch erkennen kann. Ist doch eine schöne Sache, tut niemand weh, macht Spaß, hilft sogar, unsere Natur besser zu verstehen. Viel besser als der andere Quark, den ich vorher erzählt habe. So, einen haben wir noch, alter Schwede. Da hat doch ein Gericht in Schweden Drohnen, also Multikopter, verboten, die eine Kamera an Bord haben. Das heißt also, man darf in Schweden nach diesem Gerichtsurteil plötzlich keine Kameradrohnen mehr in die Luft fliegen lassen. Denn das seien Instrumente zur Überwachung und deshalb genehmigungspflichtig. Und wer hat das gesagt? Das oberste Verwaltungsgericht in Schweden. Das heißt, der Einsatz von diesen auch privaten Flugkörpern ist jetzt praktisch nicht mehr erlaubt in Schweden. Jede Drohne, an die eine Kamera montiert ist, darf nicht mehr aufsteigen, nur mit einer Genehmigung. Und diese Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Zweck der Kamera sei, Unfälle zu vermeiden, sowie Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. So, man sagt, diese Drohnen, ja, die haben sie verglichen mit Kameras, die im Auto sind und oder am Fahrrad oder auf dem Helm oder sonst wo. Und diese Kameras, die werden unmittelbar da eingesetzt, wo sich der Betreiber dieser Kamera befindet, wenn er durch die Gegend radelt oder fährt oder sowas. Die mit den Drohnen, ja, die sind ja ein bisschen weiter weg, die werden ja ferngesteuert. Und deswegen sind sie nicht unmittelbar an oder beim Betreiber und deswegen sind es irgendwelche Überwachungskram und dürfen nicht verwendet werden. Ziemlich an den Haaren herbeigezogen, alter Schwede. So, das war viel Überwachung. Es gab nicht viel neue Technik, aber überall steckt natürlich neue Technik drin. Wir müssen die Augen offen halten, müssen sehen, was passiert. Und diese Überwachungsgeschichte, wir müssen sehen, wie das mit der Vorratsdatenspeicherung weitergeht. Es ist ja noch nicht das letzte Wort gesprochen, zum Glück. Aber das letzte Wort für heute ist von mir gesprochen. Ich denke, Sie sollten nochmal bei uns in den Shop hineinschauen. Unsere Bittis warten nach wie vor und eine ganze Menge andere schöne Sachen, die man jetzt bei diesem Wetter brauchen kann. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bitti übrig behalten und lassen sich nicht überwachen. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.